Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in die ich soeben zurückgekehrt bin. Auch heute ist der Podcast mal wieder ganz mit heißer Nadel gestrickt. Das war übrigens die Redewendung, die ich letzte Mal in diesen Fällen schon immer verwenden wollte. Da habe ich irgendwie gesagt, ganz knapp geklöppelt oder so. Nein, es geht zwar schon so ins Handarbeitsähnliche, aber man muss sagen, mit heißer Nadel gestrickt. Ganz kurz vorher live aufgezeichnet, meine Damen und Herren. Denn heute hat mich eine schöne Veranstaltung der Naumann-Stiftung und FDP reingerissen mit unserem alten, geliebten hessischen Ministerpräsidenten Rolly Koch, der für seine Verhältnisse oder besser gesagt für sein Alter noch sehr gut drauf ist. Lieber Rolly, wenn du uns hier noch hörst nach der Abendveranstaltung, Gratulation zu der tollen Verfassung, aber du musstest ja pünktlich zurück, konntest kein Wein mehr trinken hinterher im Gegensatz zu mir. Das unterscheidet uns dann so, obwohl ich ja auch keine Zeit hatte. Ich musste ja jetzt zum Podcast dringend wieder zurück, damit ich Ihnen hier Ihre vertrauten Nachrichten servieren kann, meine Damen und Herren. Und eine Sache hatte ich Ihnen ja gestern angekündigt. Heute werde ich den Livington Arctic Air Cube in Betrieb nehmen, habe ich auch getan. Und wie ist das Ding? Ja, man muss sagen, wenn man direkt davor sitzt und es auf höchster Stufe einstellt, dann bringt es tatsächlich eine gewisse Erleichterung in heißen Buden und an heißen Tagen, aber Wunder bewirkt es jetzt natürlich nicht. Ich habe auch schon vorhin überlegt, ob ich sie nebenher laufen lassen soll, damit sie mal dieses schöne Surren im Hintergrund haben. Vielleicht mache ich das morgen mal. Heute geht es jetzt aber hier noch temperaturtechnisch. Bin auch eben noch mit dem Rad nach Hause gefahren, habe ich mich eh noch abgekühlt, aber morgen könnte es sein, dass ich den hier einfach mal laufen lasse. Und das Beste an dem ganzen Cube sind natürlich sowieso die wechselnden LED-Farben. 6 Stück und seien wir mal ehrlich, die Farbpsychologie ist ja oftmals viel wichtiger als die eigentliche Temperatur. Ja, da könnte es irgendwie 50 Grad im Schatten sein. Wenn Sie dieses eisblaue Licht an dem Cube anstellen, dann wird es Ihnen auch so schon kalt, meine Damen und Herren, per Autosuggestion, und dafür nur 30 Euro zahlen für so ein Cube. Also das ist doch fast geschenkt. Was will man da sagen? Ja, und da kann man es auch verstehen, dass der Hersteller Livington, weltweit bekannt, nur 0 Jahre Garantie gewährt auf das Ding. So, dann gehen wir mal rein in die heutige Nachrichtenlage, meine Damen und Herren. Wir hatten ja gestern schon ein bisschen was aus Sachsen und ich habe ja da die Sachsen so ein bisschen geschmäht, Vergleich mit Affen und so. Da entschuldige ich mich natürlich für alle sächsischen Hörer, die wir hier haben, aber ein bisschen schuld seid ihr teilweise selber auch. Denn heute kam so eine Schreckensmeldung aus Chemnitz hier, die uns der gut informierte Express geliefert hat. Auf den allerersten Blick wirkt das Bild wie ein normales Gruppenfoto mit Jugendlichen, die ihren Schulabschluss feiern. Im Zuge der sogenannten Mottowoche zeigen sich die Jugendlichen der Chemnitzer Oberschule am Körnerplatz verkleidet. Diesmal war unter anderem Geschlechtertausch das Thema. Am Ende der Themenwoche gab es dann ein Schulfest und 6 Fotos der Feierlichkeiten landeten auf der Schulhomepage. Da kann man jetzt noch sagen, ja gut, das ist heute halt so, ne? Es landet alles auf den Schulhomepages, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, da wird alles veröffentlicht. Aber das ist eben auch das Problem, denn pikant auf einem der Fotos ist deutlich zu sehen, wie ein Schüler der 10. Klasse den rechten Arm zu einem Hitlergruß in die Kamera streckt. Fast 4 Wochen lang war das Foto mit dem Nazigruß auf der Schulseite öffentlich einsehbar, bis eine Lokalzeitung nachfragte und die Schule reagierte. Ja, das sagt natürlich viel über Schulen aus, ja, dass sie das gar nicht merken, alles darauf hauen, aber es sagt auch viel über die altbackenen Medien namens Lokalzeitung aus, dass sie das erst 4 Wochen später mal merken. Ja, man hätte ja schon mal gucken können, wenn man über den Schulabschluss berichtet, was macht die Schule denn selbst dazu, was haben die da veröffentlicht und so weiter. Nö, macht man erst mal 4 Wochen später nach dem Motto, ach, hatte denn hier diese Oberschule am Körnerplatz nicht vor 4 Wochen den Abschluss, gucken wir doch noch mal kurz rein, vielleicht können wir im Nachgang jetzt kurz vor dem Sommerloch da noch irgendwas berichten und das Sommerloch stopfen. Wieso nicht? Am Dienstag berichtete die Chemnitzer Morgenpost über den Skandaltitel Hitlergruß auf Schulwebseite. Kurz darauf verschwand das Foto von der Homepage. Die Schule veröffentlichte ein Statement nach dem Motto: Diesen Fehler, das nicht intensivere Betrachten des Bildes und das damit verbundene Erkennen der zu verurteilenden Geste entschuldigen wir zutiefst. Die Schule stehe natürlich für Offenheit, Internationalität und Multikulturalität. Könnte man jetzt sagen, hätte man in Chemnitz gar nicht vermutet, aber ist auch mal gut zu wissen. Und wenn man auf dieses Motto nochmal zurückguckt, ja, der Mottowoche, auf dem dieses Foto entstanden ist, Geschlechtertausch hieß das, naja, da kann man ja sagen, so weit weg liegt das jetzt auch nicht mit einem Hitlergruß. Vielleicht hat er sich ja auch als Hitler verkleidet, denn wir wissen ja, Hitler hatte ja angeblich nur einen Hoden und da ist der Wechsel zum anderen Geschlecht gar nicht mehr so weit. Das setzt jetzt aber irgendwie auch diese ganzen schlüpfrigen Gags fort, die wir diese Woche schon seit Montag haben, oder? Das ist ja grauenhaft, was hier mit mir los ist, aber heute habe ich ja wenigstens schon ein Gläschen Wein vorher getrunken. So, und wenn wir jetzt schon bei Geschlechtern sind und so weiter, dann gehen wir jetzt auch mal direkt hier auf eine Meldung des Statistischen Bundesamtes, nein, des Statistischen Bundesamtes hier bei uns in Wiesbaden, das heute mitteilte, dass jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 Jahren in Deutschland im vergangenen Jahr keine leiblichen Kinder gehabt hat. Damit liegt die sogenannte Kinderlosenquote zum Ende des gebärfähigen Alters seit 10 Jahren nahezu unverändert bei 20%. Also Gratulation, liebe Frauen zwischen 45 und 49, dass ihr diese Kinderlosenquote stabil bei 20% haltet. Wahrscheinlich seid ihr es auch, die für diesen Fachkräftemangel in der Republik verantwortlich seid. Nur weil ihr zu so einem hohen Anteil nicht schwanger werdet, fehlen uns hier die Fachkräfte und die ganzen Nachwuchsstars und was weiß ich nicht noch alles. Aber seien wir mal ehrlich, wieso interessiert sich das Statistische Bundesamt denn gerade zwischen 45 und 49 Jahren bei den Frauen für diese Kinderlosenquote das Ende des gebärfähigen Alters? Ja gut. Mein Gott, aber es sind ja nur 4 Jahre, die hier betrachtet werden. Ja, könnte man das denn nicht vorziehen? Hätte das nicht eine viel größere Aussage für die Gesellschaft? Wahrscheinlich kommt das Statistische Bundesamt mit dem Rechnen genauso schlecht hinterher, wie ich mit dem Sprechen heute nach diesem Gläschen Wein. Aber das finde ich nicht schlecht. Nein, aber man weitet das ja noch mal ein bisschen aus. Mit Blick auf die Daten von 2022 zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. So war die Quote in Westdeutschland mit 20% höher als in Ostdeutschland mit 14%. Sie sehen also, in Chemnitz, kurz nachdem man mit Hitlergruß die Schule verlassen hat, kriegt man wenigstens auch noch Kinder. Ja, also gut, schon direkt nach der Schule, da wird die Quote deutlich höher sein und dann kurz vor Ende des gebärfähigen Alters dann sowieso. Ja, Großstädte wird hier übrigens noch zur Begründung angegeben, übrigens vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB. Großstädte bieten viel mehr Möglichkeiten, was Freizeit und Karriere, aber auch was einen wechselnden Partnermarkt betrifft. Da wollen sich viele nicht binden und festlegen, sehen Sie. Das reißt uns heutzutage rein. Ziehen Sie raus aufs Land, meine Damen, gerade wenn Sie kurz vor Ende des gebärfähigen Alters sind, ja, dann können Sie diese Statistik hier ganz schnell wieder ausbügeln. Aber die Männer müssen natürlich mitziehen, sonst bringt es ja auch nichts, wenn sie da alle alleine auf dem Land versauern, meine Damen. So, das also mal zu dieser Meldung hier zur Geburtenrate. Dann gehen wir ganz ans Ende des Lebens. Am Anfang steht die Geburt, am Ende steht der Tod. Aber auch der ist nur echt, wenn er auch echt ist und nicht, wenn er erst festgestellt wird. Denn oftmals wird er festgestellt und ist doch gar nicht der wirkliche Tod. Der kommt dann erst vielleicht viel später. Eine Frau erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wird im Krankenhaus für tot erklärt. Bei ihrer Totenwache dringt plötzlich ein Klopfen aus dem Sarg. Die 76-Jährige lebt, erreichte uns hier heute eine Meldung aus Ecuador. In Ecuador ist eine Frau bei ihrer eigenen Totenwache wieder in ihrem Sarg aufgewacht und wird nun im selben Krankenhaus behandelt, das sie zuvor für tot erklärt hatte. Na, servus. Also da würde ich mich doch dann nicht mehr behandeln lassen, ja. Wobei, Sie wissen ja, totgesagt, Leben länger, meine Damen und Herren, da kann wahrscheinlich auch dieses stümperhafte Krankenhaus nichts mehr kaputt machen. Der Satz gilt dann einfach bis zum Ende des Lebens eben, wann auch immer das dann wieder ist. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt die 76-jährige Bella Montoya schwer atmend in ihrem offenen Sarg, während zwei Männer ihr helfen. Ecuadorianische Medien feierten den ungewöhnlichen Vorfall als Auferstehung der Frau. Montoyas Sohn Gilbert Balberan berichtete, seine Mutter habe bei der Totenwache nach 5 Stunden mit der linken Hand gegen die Kiste geschlagen. Es war also kein richtiger Sarg, sondern nur eine Kiste. Gut, in Ecuador kein Wunder. Im Krankenhaus werde seine Mutter nun mit Sauerstoff versorgt. Ihr Herz ist stabil, sagte Balberan der Zeitung El Universo. Ist ja klar, wenn sie mit der linken Hand gegen die Kiste schlagen kann, links sitzt das Herz, dann muss das Herz auch noch relativ stabil sein. Der Arzt hat ihr in die Hand gekniffen und sie hat reagiert. Sie sehen, also was bei den Babys sozusagen der leichte Klaps auf den Hintern ist, damit sie anfangen zu atmen nach der Geburt. Das ist hier bei den Scheintoten der Kniff in die Hand. Ja, da wird man auch wieder wach. Also das heißt, wenn Sie demnächst mal um den Tod eines lieben Verwandten trauern, wo Sie nicht drüber hinwegkommen, kneifen Sie ihm einfach mal oder ihr dann in die Hand, wenn die Leiche da noch aufgebahrt liegt. Vielleicht wird sie dann ja auch wieder wach. So, eine Sterbeurkunde war offenbar auch schon ausgestellt, kann jetzt wieder vernichtet werden. Da sehen Sie mal, wie schnell sowas in Ecuador geht. In Berlin hätte die Sterbeurkunde jetzt immer noch nicht vorgelegen. Ja, also wäre das eigentlich fast schon wurscht gewesen, dass die Frau wieder aufgewacht wurde. Da sehen Sie mal, selbst in Ecuador gehen solche Verwaltungsakte deutlich schneller. So. Also in Berlin hätte sie einfach ganz normal weitermachen können, weil sie vom Papier her sowieso noch nicht tot war. Ja, auf den Schock jetzt mal kurz ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. So, und dann kommen wir bleiben irgendwie heute so ein bisschen im Verlaufe des menschlichen Lebens, ja, bei Geschlechtern, bei Beziehungen, irgendwie ist das alles heute ein schöner Reigen, denn jetzt geht's nochmal zu Kevin Costner und seiner Ex-Frau Christine Baumgartner. Denn da heißt es heute von der TMZ, sie soll endlich ausziehen. Sie will aber offenbar nicht ausziehen. Anfang Mai hat Christine Baumgartner nach über 18 Jahren Ehe die Scheidung von Kevin Costner eingereicht. Nun verlangt der Schauspieler, dass seine Ex aus seinem Haus auszieht. Doch sie hat es offenbar nicht eilig. Obwohl sie laut Ehevertrag dazu verpflichtet ist, Kevin Costners Ehefrau ist noch nicht aus dem Haus ausgezogen. Wie TMZ berichtet, versucht der Schauspieler, seine Ex aktuell zum Auszug zu bewegen. Nun bittet er angeblich sogar ein Gericht um Hilfe. Zum Auszug soll Baumgartner laut Ehevertrag verpflichtet sein. 30 Tage hätte sie demnach nach Einreichung der Scheidungspapiere am 1. Mai Zeit gehabt, aus dem Haus des Schauspielers zu verschwinden. Bisher hat sie das nicht getan. Costner, der mindestens 3 Familienhäuser hat, soll sie mehrfach aufgefordert haben, das Anwesen zu verlassen. Ja gut, wobei, wenn er 3 Häuser hat, ja, da kann er sich ja aussuchen, dass er in einem der anderen beiden lebt und sie in einem wohnen bleibt. Da kann man sich doch aus dem Weg gehen, da macht das doch nichts, wenn sie sich ein bisschen länger Zeit lässt. Am 1. Mai wurden die Scheidungspapiere eingereicht, 30 Tage war Zeit. Das heißt, jetzt sind wir schon so um die 2 Wochen drüber, Frau Baumgartner. Ja, so kann man es sich natürlich einrichten, ne? Ein schönes Domizil zum Wohnbehalten, dann noch das Scheidungsgeld kassieren, also das ist doch schon relativ gewitzt. In dem Dokument der Anwälte, von Kevin Costner selber, ich lese sie schon aus Anwesen Anwälte, es kommt auch vom Wein, Costner, der mindestens 3 Familienhäuser hat, hieß es ihr, soll sie mehrfach aufgefordert haben, das Anwesen zu verlassen. In den Dokumenten heißt es, Baumgartner benutze ihre Position als Druckmittel, um den Schauspieler dazu zu bringen, verschiedenen finanziellen Forderungen zuzustimmen. Also sie will dann noch ein bisschen mehr Kohle scheffeln, solange bleibt sie einfach bei ihm wohnen. Ganz schön kess, kann man da nur sagen. Costner soll ihr im Rahmen des Ehevertrages auch finanzielle Unterstützung gegeben haben, damit sie sich eine neue Bleibe suchen kann. $1,2 Millionen. Ja, gut, aber wahrscheinlich sind die drei Familienhäuser von ihm selbst mehr wert, da bleibt sie doch dann viel lieber drin wohnen. Der Ehevertrag wurde vor der Hochzeit im Jahr 2004 von beiden Parteien unterschrieben. Christine Baumgartner hatte die Scheidung Anfang Mai eingereicht. Angeblich soll es für Kostner ein großer Schock gewesen sein. Die beiden waren fast 19 Jahre verheiratet, insgesamt 23 Jahre zusammen. Und haben drei Kinder. Gut, drei Kinder, drei Familienhäuser. Naja, gut, dann wird es natürlich tatsächlich langsam knapp für die gute Frau Baumgartner. Übrigens, wenn Sie sagen, ja, das ist natürlich typisch für so eine Deutsche, ja, wie konnte er sich die denn nur nehmen? Nein, Christine Baumgartner ist keine Deutsche. Sie wird zwar offenbar von der Internetdatenbank imdb.com als deutsches Model bezeichnet, kommt aber gebürtig aus Kalifornien. Nur der Nachname ist eben scheinbar etwas deutsch, wobei so ein bisschen französisch, sei schon österreichisch angehaucht, ist es auch, aber naja, gut, also das haben wir jetzt auch nochmal aufgeklärt zum Schluss der heutigen Sendung und irgendwas fehlt doch noch, meine Damen und Herren. Hat heute etwa unsere einzige Stammzuhörerin, die wir haben, Elfriede Ackermann aus Buxtehude, nichts geschrieben? Nee, hat sie nicht. Ja, die Mittwochstradition, meine Damen und Herren, wurde heute nicht erfüllt. Mal sehen, ob morgen was von ihr kommt und ob ich hier morgen den Arctic Air-Würfel mal nebenher laufen lasse. Das soll es einstweilen für heute gewesen sein. Ich entlasse sie in die Nacht und sage wie immer: ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.